Ja, jetzt kommen wir hier aus einer Richtung in den Steinbruch rein, den die Häftlinge ja nie gehen durften. Die kamen ja immer vom Lager. Wir kommen jetzt von der Südseite da, wo die Weimarer gewohnt haben und wohnen. Und dann kommst du hier in den Steinbruch rein und denkst, hä, was ist denn das? Altes, verrostetes Arbeitsgerät. Und dann eine angedeutete Rampe ist noch erhalten und ein paar Steilhänge. Und hier war ich ja nur seit Beginn der 90er Jahre immer und immer wieder mit Forschern und auch Schriftstellern, Wissenschaftlern auf der Suche nach noch mehr Wahrheit aus diesem Steinbruch.
Die geheimen Depots von Buchenwald. Folge 1. Der Steinbruch auf dem Ettersberg.
Und rausgekommen ist dann im Laufe der Zeit, dass die SS hier 1945 im April, vielleicht schon im März, unterirdische Depots angelegt hat und hat dort Häftlingsgüter, also Raubgüter vorwiegend aus Auschwitz, unter die Erde gebracht, zugesprengt und für eine gewisse Ewigkeit wahrscheinlich verstecken wollen.
Siebenteilige Doku-Serie von Peter Hugo Scholz. Redakteur Tobias Barb.
Hugo, jetzt bist du seit Wochen wieder an dieser Geschichte dran, wo es vielleicht noch was aufzudecken gibt. Eigentlich bist du ja schon seit Jahren dran. Warum nimmt das jetzt nochmal Fahrt auf? Was treibt dich an?
Es ist ja noch nie aufgearbeitet worden, dass die amerikanische Armee tatsächlich zwei Stollen ausgeräumt hat und Wertsachen mitgenommen hat in ihr Zentraldepot nach Frankfurt am Main. Und es gibt ein Schriftstück, das aussagt, sie hätten das der UNO übergeben. Das ist auch nicht belegt. Auch diese Spur muss man noch zu Ende gehen. Und dass die das ausgeräumt haben, war noch in keinem öffentlichen Beitrag bei Radio oder Fernsehen, meine ich, zu hören oder zu sehen.
Naja, in der Thüringer stand es zumindest, war es erwähnt, in der Thüringer Allgemein. In dem Artikel.
Ja, aber so, wenn du das aufmerksam gelesen hast, war es so ein bisschen ironisch erwähnt. Aber im Radio als Dokumentation, im Fernsehen als Dokumentarfilm ist dieses Thema noch nicht in der Öffentlichkeit gewesen.
Nun ist noch mal was aufgetaucht, dass ja 2011 schon ein Ingenieur aus Erfurt im Grunde genommen ziemlich genau die gleiche Tippeltappeltour wie du gemacht hat?
Tatsächlich hat die Geschichte einen ewig langen Bart.
Aus der Thüringer Allgemeinen Zeitung. Überschrift: Umstrittene Pläne für Schatzbohrungen auf dem Ettersberg. Von Hanno Müller. 1. November 2011.
Nach der Wende richteten Hobby-Ausgräber ihren Blick schnell auf das ehemalige KZ-Gelände bei Weimar. Anlass boten schon damals Überlieferungen, denen zufolge die Amerikaner nach der Befreiung des Lagers im Steinbruch kistenweise Gold und Edelmetalle bargen und abtransportierten. Alles gefunden, alles gesagt, könnte man meinen. Doch weit gefehlt. Seit den frühen 90ern kursiert in Thüringen eine Zeichnung, die seitdem die Begierden der Schatzgräber befeuert. Vermutlich handelt es sich dabei sogar um die originale Skizze eines Häftlings, anhand derer die Amerikaner seinerzeit fündig wurden. Wie sie aus den National Archives in die Öffentlichkeit gelangte, darüber gibt es allerdings unterschiedliche Versionen. Wie auch immer. Die Schatzgräber sehen in dem Blatt den Beleg, dass es im Steinbruch insgesamt 8 Stollen gab. 2 hätten die Amerikaner ausgeräumt, bleiben noch 6.
Aber eigentlich war doch da eine gewisse Genervtheit, würde ich mal sagen, beschrieben. So nach dem Motto, das ist doch alles 1994 schon von diesem verrückten Stadelmann abgeklärt worden und wir jagen hier eigentlich nur Chimäre hinterher. Und das Fazit war, es ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da irgendwie noch was sein wird an Raubgold oder Raubschätzen.
Naja, davon lasse ich mich wenig beeindrucken, weil bis jetzt ist auch der damaligen Spur von 1993, 94 eigentlich nicht nachgegangen worden, dass zwei westdeutsche Untersuchungsfirmen, wenigstens die eine davon, mehrere Hohlräume entdeckt hat, die 2 Meter breit und 8 Meter lang waren. Das könnte eine Deckungsgleichheit zu den vermuteten, nicht geöffneten Depots sein. Und dem wollen wir jetzt extra nochmal nachgehen.
Auschwitz, Birkenau, Sobibore, Belzec, Chełmno, Babi Jar, Dora, Ponar, Warszawer Ghetto, Ravensbrück, Ghetto Riga, Ghetto Vilna, Buchenwald, Theresienstadt, Bergen-Belsen, Dachau.
Es ist April 2018. Auf dem Appellplatz des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald haben sich 300 Menschen versammelt. Unter ihnen 11 Überlebende.
Do you remember the time in Buchenwald?
Yeah.
When you came once to the quarry of Buchenwald?
Yeah, up there, the quarry.
And what do you remember?
What do I remember?
Woran ich mich erinnere?
I remember, that's the first place.
Ich erinnere mich, dass der erste Ort, als ich nach Buchenwald kam im Jahr 1944, der erste Ort, an den ich kam, war ein in den Hügel hineingetriebener Steinbruch. Wir mussten hinunter, bis zur Sohle des Steinbruchs gehen, einen Stein aufnehmen, ihn auf die Schulter heben und damit nach oben laufen. Am Rand des Steinbruchs entlang nach oben. Und da stand ein Lastwagen und wir mussten den Stein auf den Lastwagen werfen. Und dann wieder runter, den nächsten Stein holen und dann wieder rauf.
Zum Gedenktag 2018 ist auch Pierre Suzor aus Frankreich gekommen. Er ist 95 Jahre alt.
Entlang des Weges standen SS-Leute. Und wenn du einen kleinen Stein genommen hattest, weil du hundemüde warst, konnte es sein, sie treten dich und du fällst bis auf die Sohle des Steinbruchs. Ende. Tot. Ich war kräftig, ich war jung, somit hatte ich keine Schwierigkeiten, weil ich immer einen großen Stein nahm. Das war ihre Art, uns zu bestrafen, uns zu selektieren.
Yes, because it would be very logical.
Denn eigentlich wäre es vernünftiger gewesen, mit einem Lastwagen in den Steinbruch zu fahren, dort die Steine auf den Lastwagen zu laden und dann mit dem Lastwagen wieder hochzufahren. Aber sie wollten uns leiden sehen.
Bis 1943 war das eigentlich ein festes Eingangsritual, dass alle die ersten Wochen im Steinbruch arbeiteten. Es gab also eine Baracke im Lager, das war der Block 10, so im vorderen Teil der Holzbaracken. Dort wurden die Neuankommenden quasi gesammelt und dann marschierten die von dort aus erstmal ein paar Wochen lang in den Steinbruch.
Auf dem Ettersberg betrieb die SS seit Errichtung des Konzentrationslagers 1937 einen Steinbruch. Er ist bis heute als großes Loch in der Landschaft sichtbar, südwestlich des Lagers, wo der Ettersberg in Weimar abfällt. Dieser Steinbruch sollte Baumaterial liefern für die wachsende Gauhauptstadt. Das Wirtschaftsverwaltungshauptamt der SS wollte so Gewinne erzielen, erzählt Harry Stein, Historiker und Kustos der Gedenkstätte.
Da ist heute nur noch eine größere Böschung zu sehen. Der ist weitgehend abgebaut worden. Und während der abgebaut wurde, der reichte natürlich vorne und hinten nicht für die vor allem Packlagerbereiche des neuen Lagers, ist der zweite eröffnet worden. Und mit dem zweiten hatte man ursprünglich vor, den wirtschaftlich richtig zu vermarkten, also für die wachsende Gauhauptstadt Weimar Steine zu liefern, Kalkstein zu brechen und Bausteine richtig geschäftsmäßig abzugeben. Und dann gab es ein Gutachten relativ spät dann, also nach der Eröffnung des Lagers schon, Monate danach, vom Geologischen Landesamt. Und die haben gesagt, dieser Stein eignet sich nicht für Bau. Aber gedacht war schon eine Steinbruchnutzung, ähnlich wie das in Flossenbürg dann ein Jahr später, 38, mit den Granitsteinbrüchen ist. Also man dachte, man könnte hier mit dem Kalksteinbruch auch durchaus die Stadt Weimar mit ihren Neubauprojekten beliefern.
In diesem Steinbruch ließen US-amerikanische Soldaten nach der Befreiung Buchenwalds zwei Bunker öffnen. Dort hatte die SS Raubgut versteckt. Filmaufnahmen aus den National Archives in Washington zeigen, wie GIs kistenweise Gold- und Silberwaren sortieren. Historische Dokumente und Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass es weitere, bisher nicht geöffnete Bunker im Steinbruch geben könnte.
Die Neugier ist sicher bei allen da. Und so oder so, auch ein negativer Befund ist ein Befund. Da weiß man, dass man nicht mehr gucken braucht. Oder man hat eben doch einen Befund, wo man sagt, da müssen wir doch nochmal nachgucken. Insofern ist eine erneuerliche Überprüfung eigentlich der beste Weg, um nochmal an das Thema ranzukommen und nochmal zu schauen. Die Technik hat sich verändert und immerhin könnte es ja sein, dass da auch noch was sich befindet, was wir nicht kennen.
I followed the rules, always followed the rules.
Ich hielt mich an die Regeln.
They asked me to do,
immer hielt ich mich an die Regeln.
The best I
ich tat, was sie von mir verlangten.
You're not a real human
du bist kein Mensch mehr
in Auschwitz.
Max Grünfeld, der als 15-Jähriger im Januar 1945 aus Auschwitz nach Buchenwald kam. Aufgenommen in Brooklyn 2017.
I was put to pick up stuff when people arrive.
Ich musste die Sachen der Ankommenden sortieren. Das war meine erste Tätigkeit.
Before I became a bricklayer.
Bevor ich dann Maurer wurde im Lager.
And I didn't like that job.
Ich mochte diese Arbeit nicht.
Because I had to look at the shoes and rip the sole to see people hid jewelry and stuff.
Weil ich die Sohlen von ihren Schuhen reißen musste, um nachzusehen, ob sie Juwelen versteckt hatten oder Ähnliches.
And throw it together.
Und das warf ich dann alles auf einen Haufen.
Ich habe irgendwo gefunden in der Literatur, dass die KZs, das wissen wir ja alles, auch Verwertungsfabriken waren. Ne? Und dass für jedenfalls mindestens für Osteuropa die Zentrale in Auschwitz war. Ist es irgendwie an Dokumenten nachweisbar, als die Rote Armee vorrückt, dass dieses spezielle Verwertungsfabrik oder Manufaktur, ich weiß gar nicht, wie man es besser bezeichnen kann, dann nach Buchenwald verlagert auch, wurde?
Also das ist zumindest soweit gesichert, dass wir sagen können, das gab's. Aber die Dokumentenlage geht gegen Null dort. Also es ist nichts da, was darauf hinweist, was man wirklich solcher Art verifizieren könnte. Auch hier sind wir auf den Häftlingsbericht angewiesen. Und von Häftlingen ist das berichtet worden, dass es dieses Kommando gab und dass das von Auschwitz verlagert wurde. Das sind alles Mitteilungen, die wir aus Häftlingsberichten haben.
Also tatsächlich von Auschwitz nach Buchenwald?
Von Auschwitz nach Buchenwald, ja. Und das war, wenn man so will, so eine Art zentrale Verwertungsstelle für Raubgut kleineren Formats. Also keine größeren Formate, sondern kleinere Formate, Leuchter, abwärts bis zu Uhren und Ringen. Es handelt sich also offensichtlich nicht um Effekten oder nur von Häftlingen weggenommene Sachen, sondern tatsächlich im größeren Maßstab geplündertes Gut.
Als im Januar 1945 die überlebenden Häftlinge von Auschwitz nach Buchenwald kamen, brachte die SS in großen Koffern verpackt Uhren, Ringe und sonstige Wertgegenstände mit, die den Häftlingen in Auschwitz, vor allem den dort Ermordeten, geraubt worden waren. In Buchenwald gestohlene Wertgegenstände wurden in der gleichen Weise verpackt.
Schreibt ein Jahr nach Kriegsende Hans Eiden. Der Kommunist war seit 1939 Häftling und ab 1944 Lagerältester in Buchenwald.
So kamen etwa 200 Koffer mit wertvollem Inhalt zusammen. Diese Beute wollten die SS-Räuber für sich gut aufbewahren. Sie schafften sie in den Luftschutzstollen im Steinbruch und sprengten den Stollen zu.
Im März 1945 soll im Steinbruch eine Pioniereinheit, wahrscheinlich eine SS-Pioniereinheit, gearbeitet haben. Wissen Sie darum und was haben, wenn Sie es wissen, was haben die da gemacht?
Also das Wissen darum ist ausgesprochen dünn. Also für einen Historiker kann man sagen, es ist eine ganz dünne Decke. Es gibt keine harten Fakten, wir haben keine Dokumente oder Ähnliches, sondern wir haben eine Aussage des SS-Verwaltungsleiters Barnewald im Dachauer Buchenwald-Prozess, wo er also darauf hinweist, dass dort gebaut wurde durch SS-Pioniere und dass die Stollen dort in die Wände getrieben haben.
Ich habe gefunden komplette Briefwechsel der Amerikaner mit diversen, lass mich mal gucken. Ja. Guck mal hier. Das sind also Aufstellungen der Inhalt dieser zwei Bunker, die von den Amerikanern 45 geöffnet wurden. Zusätzlich Notizen meines Vaters.
Ah, Diamanten zum Beispiel.
Diamanten, Smaragde, 59 geschliffene Smaragde. Die Verschiffungsurkunden.
Mama, Mama.
Dann haben wir jüdische Kultgegenstände in verschiedenen Koffern. Also es wird von 150 Koffern mit Gegenständen gesprochen. Synagogenkleiderbänder, Wecker, Besteck, Uhren, Währungen, Edelsteine.
Alles, was sie denn weggenommen haben.
Alles, was in Buchenwald in Transporten ankam.
Hugo, März 2016. Du hast jetzt Sandra Hering gefunden. Das ist die Tochter deines Freundes Wolfgang Schneider, der schon verstorben ist. Und du hofftest, bei ihr Dinge zu finden aus seinem Nachlass. Hat sie dir helfen können?
Ja, die ist extra aus Südfrankreich hierher gereist, weil ihre Mutter, Christina Hering, die wohnt ja hier im Süden von Leipzig und da ist allerhand aufgehoben von Wolfgang Schneider. Und dann hat die Sandra angefangen zu suchen. Also erst im Möbeldepot, dann auf dem Boden des Hauses und zum Schluss, Gott sei Dank, in der Garage in der Ecke, hat sie dann alles schön zurechtgestapelt vom Wolfgang gefunden. Alles das, was wir eigentlich suchen zur Geschichte des KZ Buchenwald, die Archivalien, Originaldokumente, sogar Unterlagen zu den ersten Bodenuntersuchungen im Steinbruch. Also das war wirklich wunderbar.
Na, ich wusste, dass zwei Kisten existieren mit Unterlagen, mit Dokumenten. Und da habe ich das dann nach einstündiger Suche wiedergefunden, habe das alles durchsehen können und habe Antworten auf die Fragen gefunden, die sich gestellt haben.
Sandra Hering hat ihre zwei kleinen Jungen dabei.
Und weißt du, was für mich gestern das Witzigste war? Also es sind wirklich eine ganze Menge Akten. Und ich ziehe also aus der Mitte, also ungefähr, sagen wir mal, aus 70 Zentimeter Ordnern. Also es sind 70 Zentimeter, entspricht vielleicht 2.500 Seiten. 2.500 Seiten und ich ziehe die Häftlingsskizze raus.
Die Häftlingsskizze. Das ist ein Blatt Papier. Das wichtigste Indiz für die Recherche. Sie stammt aus einem Konvolut von Akten aus den 1940er Jahren, wurde in den 1980er Jahren entdeckt. Niemand weiß bis heute genau, wo die Skizze eigentlich herkommt und wie sie vor Jahrzehnten in das Nationalarchiv der Vereinigten Staaten in Washington gelangte. Sie tauchte einfach auf. Eine Geländeskizze, schnörkellos, präzise, mit exakten kartografischen Zeichen. Wer die Skizze angefertigt hat? Bisher keine Antwort. Eine Tintenzeichnung im Format A4. Der Steinbruch in Draufsicht. Gebäude stark vereinfacht als Vierecke, beschriftet per Hand. Kasernen, Wäsche, Küche in Kantine. Kartografische Symbole für Nadel und Laubwald. Der Steinbruch selbst mit genauen Maßangaben versehen. Eingezeichnet 8 kleine Quadrate, mit Pfeilen versehen und mit der Beschriftung Bunker. 4 in einer Reihe an der östlichen Steinbruchwand, jeweils 2 einander gegenüber an der Nord- und Südwand. 2 dieser Bunker oder Stollen sind am 28. und 29. April 1945, also 2 Wochen nach der Befreiung des Konzentrationslagers, geöffnet worden.
Hier ist nochmal also Inhalt der Verfrachtung der Amerikaner. Also einzigartig 40 Zentner Münzen. 1 Zentner Edel- und Halbedelsteine, 4 Zentner Ringe, Gold und andere Materialien, 3 Zentner Zahnfüllungen, 8 Zentner Modeschmuck und 66 Pfund echte Perlen. Und das ist offenbar bloß dieser Inhalt aus den zwei Bunkern. Und was in den anderen 6 ist, weiß natürlich nun keiner.
Sandra Herings Vater, der Sachbuchautor Wolfgang Schneider, hat Anfang der 90er Jahre mehrere Versuche unternommen, das Geheimnis der vermeintlich verbliebenen 6 Stollen zu lüften. Schneider starb bei einem Verkehrsunfall auf einer französischen Autobahn im Jahr 2003. Auch sein Partner bei der Schatzsuche, der Weimarer Heimatforscher Hans Stadelmann, ist inzwischen verstorben. Aber Unterlagen von Schneider und Stadelmann über die geheimen Depots, die liegen jetzt bei Peter Hugo Scholz.
Der Weimarer Hans Stadelmann erwirkte 1994 eine Genehmigung, mittels Bodenradar nach Hohlräumen zu forschen.
Aus der Thüringer Allgemeinen Zeitung, 1. November 2011.
Pfandhohlräume, was aber bei der Muschelkalkbeschaffenheit des Geländes nichts bedeuten musste. Der Ettersberg ist wie ein Schweizer Käse, sagt Harry Stein. Sicherheit hätten nur Bohrungen bringen können. Dazu aber kam es 1994-95 nicht mehr. Stadelmanns Partner erwiesen sich als dubiose Raubgräber, die wohl auf eigene Rechnung schürfen wollten, was der Weimarer selbst der Gedenkstätte anzeigte. Die ließ daraufhin den Steinbruch bewachen. Schließlich gerieten die Bohrpläne in Vergessenheit.
Seither hat die Gedenkstätte viele andere Themen bearbeitet. In den 1990er Jahren drängte sich die Erinnerung an das zu DDR-Zeiten verschwiegene Speziallager des sowjetischen Geheimdienstes NKWD in den Vordergrund. Zwischen 1945 und 1950 waren in Buchenwald vermeintliche Gegner der neuen Ordnung inhaftiert. Etwa 7000 von ihnen starben im Lager. Viele an Unterernährung oder Seuchen. Jetzt wird auch dieser Opfer offiziell gedacht. Unter anderem mit Ausstellungen und stählenden Totenkreuzen im Wald, an den Stellen, wo die Leichen heimlich verscharrt worden sind. 2016 eröffnete auf dem Ettersberg auch eine neue Dauerausstellung zum Konzentrationslager. Direktor Volkhard Knigge.
Die Ausstellung will das Grauen nicht widerspiegeln. Das wäre zynisch, das wäre voyeuristisch. Sie will aber das Unvorstellbare so weit wie möglich vorstellbar machen und in seiner Entstehung und Auswirkung auf Menschen begreifbar machen, damit wir und die kommenden Generationen erkennen können, was man politisch und gesellschaftlich besser nicht tut. Besser nicht tut, damit Menschen und Gesellschaften nicht ins Inhumane umkippen. Die Ausstellung würdigt die Verfolgten und Ermordeten. Sie sieht ihr Ziel darin, zur Bewahrung geschichtsbewusster Fassungslosigkeit beizutragen. Fassungslosigkeit nicht nur im Blick auf die Vergangenheit, in Bezug darauf, dass das hier, auch hier bei Weimar, geschehen konnte, sondern darüber hinaus einer Fassungslosigkeit mit Gegenwartsbezug, einer Fassungslosigkeit, die für die Gefahren in unserer Gegenwart sensibilisiert. Einer Gegenwart, in der ethnische Hybris, völkischer Nationalismus, rassistische Ungleichwertigkeitsideologien, Antisemitismus, kulturelle Illiberalität und antidemokratisches Denken keineswegs überwunden sind. Nicht zuletzt deshalb haben Überlebende in der Ausstellung das letzte Wort.
Das war nach diesem Bomberangriff, den ich ja mitgemacht habe.
Wann war das?
Am 24. August 1944.
Das da waren Sie im Steinbruch.
Da war ich im Steinbruch, war am helllichten Tag. Und das haben wir ja schon öfters erlebt, dass die Bombergeschwader über Thüringen hereinflogen, sich dann teilten Richtung Bayern, Richtung Sachsen und so weiter.
Hans Gasparitsch, ehemaliger Buchenwald-Häftling, Steinbrucharbeiter und einer der wenigen Häftlinge, die amerikanischen Bombenabwürfe auf den Steinbruch am 24. August 1944 überlebten. Die Journalistin Ursula Jung hat ihn Ende der 1980er Jahre befragt.
Und wir haben uns jedes Mal gefreut, jetzt bekommen die Nazis wieder Morris. Wir wussten ja nicht, dass das im größten Teil Terror gegen die Bevölkerung war. Wir dachten, da wird die Industrie zusammengehauen, nicht? Und die Kommandozentralen und so weiter, die Verkehrswege. Wir haben uns gefreut, es war schönster Sonnenschein, es war heiß. Und da wir ja nie in Schützengräben oder in Bunker oder in irgendwelche Unterstellmöglichkeiten kamen, das war ja nicht erlaubt und nicht vorgesehen, haben wir uns in die Sonne gelegt. Ich lag da und schaute in die Luft und plötzlich war ein Rauschen. Und da hat man sich schon irgendetwas gedacht, dass da war was da. Nicht? Und da konnte ich mich nur noch umdrehen, mit dem Gesicht nach unten, die Arme darüber. Und dann, wumm, waren schon die ersten Bomben da. Die schlugen ein paar Meter entfernt zwischen uns einen Steinbruch. Und da im Stein, das sofort explodierte, also nicht reinging in den Boden, gab es viel Steinschlag. Gott sei Dank hat mich kein Bombenschlitter getroffen, aber Steine flogen auf meinen Rücken, auf mich. Und das war die erste Welle. Dann kam die zweite Welle. Und da war ich so geistesgegenwärtig eigenartig. Ich und ein einziger von den ganzen vielen Hunderten, die da gearbeitet haben. Ich habe gemerkt, die kommen von hinter dem Steinbruch her, also liegt der Steinbruch, die Wand im toten Winkel. Das habe ich mir da noch überlegt, also eigenartig. Und ich bin ganz ruhig oder mit wenigen Schritten an die Steinwand und ein Kamerad auch noch. Und alle anderen liefen in Panik in Richtung Lager und liefen genau in den Bombenhagel der zweiten Welle. Und da gab es die vielen Tote, die mehrere hundert Tote. Und deshalb habe ich es überlebt. Obwohl dort, wie gesagt, die Hunderte von Toten, überall lagen Leichen und Blut und Arme und alles Mögliche. Unglaublich. Ich musste dann auch die Verletzten mit hereintragen. Ich konnte es dann nicht mehr. Ich habe nur ein oder zweimal bin ich raus, dann konnte ich es nicht mehr.
Wie geht's für dich weiter?
Ich suche jetzt den Journalisten Thomas Brotbart, der aus Nordhausen stammt. Und frage ihn, was er noch gefunden hat, was vielleicht nicht in dem Artikel auftaucht. Und wie er eine Weitersuche einschätzt. Denn der scheint mir am weitesten vorgedrungen zu sein damals. Sogar noch weiter als unser Schriftsteller Wolfgang Schneider, der uns ja die erste Spur dahingelegt hat. Und dann ja leider verunglückt ist. Und deswegen können wir den jetzt auch nicht mehr fragen. Ja, ich habe also eine Telefonnummer rausgefunden von dem Thomas Rotbart. Und die ist bis jetzt immer besetzt. Und das macht mich natürlich nachdenklich. Ich hoffe, er lebt noch. Aber da er bei der Thüringer Allgemein gearbeitet hat, ist mein nächster Anruf dort. Und ich frage, ob er noch arbeitet, beziehungsweise wo er jetzt lebt.
Wollen wir das gleich machen?
Das können wir auch gleich machen.
Oder du rufst Rotbart nochmal an. Das kannst du auch erst nochmal machen. Vielleicht ist er ja dran.
Das dauert so lange. Ja, das ist das bisherige akustische Zeichen, wenn man das wählt. Also rufen wir mal bei der Thüringer Allgemeinen an. Guten Tag, Frau Jäger. Hier ist der Hugo Scholz vom MDR.
Hallo.
Frau Jäger, ich suche einen Kollegen von Ihnen und von mir. Und zwar von der Thüringer Allgemeinen, den Thomas Rotbart.
Kleinen Moment, bitte.
Ja.
Hallo, Kassin Karl.
Ich grüße Sie, ist Hugo Scholz vom MDR. Sagen Sie, Herr Karl, wir suchen den Thomas Rotbart. Ich kriege den in Nordhausen nicht auf seiner Privatnummer. Können Sie uns helfen?
Thomas Rotbart ist ja schon seit langem bei der Thüringer Allgemeine ausgeschieden. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist. Bestimmt jetzt 7, 8 Jahre.
Ja.
In welcher Form Sie ihn jetzt erreichen wollen. Da müsste man überlegen, wen ich Ihnen dann mal empfehlen könnte.
Oh, das ist eine gute Idee.
Martin Debes, der hat vielleicht am ehesten noch eine Ahnung, wo der jetzt stecken könnte. Das müsste hinhauen.
Gut.
Spawn inside this memory again. Earthbound minute unbent. A moment broken, softly spoken. Magic.
Die geheimen Depots von Buchenwald. Siebenteilige Doku-Serie von Peter Hugo Scholz. Redakteur Tobias Barth. Folge 1. Der Steinbruch auf dem Ettersberg. Es sprachen Lisa Hirdina, Walter Renneisen und Udo Schenk. Redaktionelle Mitarbeit Lorenz Hoffmann. Assistenz Levin Schwarzkopf. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton André Lühr. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2019.